Flausen. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Flausen, dem Podcast vom Literaturhaus Stuttgart. Und heute habe ich Raoul Schrott im Quiz und im Gespräch zu Gast, einen Poetus Doctus, kann man sagen, also ein gelehrter Dichter, der in dieser Sendung festhält, dass Schreiben der präziseste Fingerabdruck des Denkens ist und so den Quizfragen ziemlich schnell auf die Spur kam. Wie schnell, das müssen Sie jetzt nachhören. Geboren wurde Raoul Schrott 1964 und nach seinem Studium, über das wir gleich ausführlich sprechen werden, hat er sich als Schriftsteller und auch als Übersetzer antiker Sprachen einen Namen gemacht. Beispielsweise mit den Übersetzungen von Homers Ilias oder dem Gilgamesch-Epos. Begonnen aber hat er mit Gedichten, wofür er beispielsweise mit dem renommierten Peter-Huchel-Preis 1999 ausgezeichnet wurde. Raoul Schrott geht in seinen Werken gerne den ganz großen Fragen nach. Also, wie ist die Welt entstanden? Wie lässt sie sich erklären oder in Worte fassen? Zuletzt erschien sein erster eigener Epos, Erste Erde, und der Seefahrerroman Eine Geschichte des Windes oder Von dem deutschen Kanonier, der erstmals die Welt umrundete und dann ein zweites Mal und ein drittes Mal. Man sieht, das bietet genug Stoff für ein Gespräch. Im Quiz begegnen wir dieses Mal den Surrealisten aus Frankreich und Österreich. Wir biegen ab zu den Romanen und Tagebüchern des 18. Jahrhunderts, um dann zu den unterschiedlichen Möglichkeiten der Weltbeschreibung bei den alten Römern oder der frühen Neuzeit zu landen. Mit Raoul Schrott geht es dieses Mal also darum, was man als Sekretär eines Dadaisten so kocht. Es geht um die Literatur als Maskenspiel, als Hochstapelei, als Anmaßung. Es geht um die Poesie als rhythmisches Ereignis und das ganze Leben als rhythmisches Ereignis. Es geht um die Zeit als gnadenlosesten Literaturkritiker, um das Närrischsein des Menschen, um die Definition eines Literaturfestivals als eine Art Almauftrieb. Und bevor Sie jetzt gleich Raoul Schrott hören, schon ein kleiner Ausblick in den September nach der Sommerpause. Da wird die Autorin und Grafikerin Judith Schalansky mein Gast sein. Wir freuen uns also, wenn ihr uns weiterhin so gerne hört, weiterempfehlt oder einen Daumen nach oben dalasst. Und wer mich noch nicht gehört hat, mein Name ist Caroline Kallis und mir bleibt jetzt nur noch zu wünschen, frohes Hören und Mitraten. Ja, hallo, guten Morgen, Raoul Schrott am anderen Ende der Leitung.
Ja, wie gesagt, guter Morgen ist ein bisschen spät, es ist 11:30.
Es ist immer eine Frage der Perspektive.
Da ist mein guter Morgen schon lang dahin. Da sitze ich schon ewig.
Ja, das ist gut. Bist du ein Frühaufsteher, Raoul?
Ja, in dem Fall, weil es im Sommer so heiß ist, ja, stehe ich gern früh auf, weil dann kann ich am Nachmittag dann ins Schwimmbad gehen. Worauf ich mich bei diesem verregneten, grausligen Jahr, also jetzt wirklich schon lang gefreut habe und so lang war es bis jetzt auch noch nicht schön, dass man es hätte wirklich ausnutzen können.
Ja, das ist wirklich fies dieses Jahr. Das ist ganz gemein. Ja. Aber gut, dann machen wir das Beste draus und machen einfach ein literarisches Quiz. Was soll man auch sonst am Mittag, an einem Sommermittag so tun. Und ich habe so ein paar Quizfragen mitgebracht. Raoul, du wirst es gleich merken.
Ich bin gespannt. Das Letzte, woher ich sowas kannte, war, als ich in England studiert habe, in Norwich. Da gab es Prüfungsfragen, da hat man so 6 Zeilen Text gekriegt und dann musste man sagen, von wem, aus welchem Roman, in welcher Zeit und worum ging das?
Ja, genau so ungefähr wollen wir das jetzt auch haben. Und es ist lustig, dass du England erwähnst, weil das erste
deswegen,
Zitat...
Deswegen habe ich beschlossen, Schriftsteller zu werden, weil dann kann ich das Zeug selber schreiben.
Und jetzt führen wir dich zurück an die ersten Wurzeln. Und es ist gut, dass du das Studium erwähnst, weil dieses erste Zitat führt tatsächlich auch, denke ich, ein bisschen in deine Studienzeit. Und zwar, bevor ich es dir jetzt gleich zitiere, sage ich dir schon mal, von wem es sein könnte. Nämlich, es führt zu den Surrealisten. Ist das jetzt entweder von André Breton und Philippe Suppot, die magnetischen Felder, übersetzt von Ray Suppot, oder ist das vom Österreicher H.C. Artmann aus seinem Band How Much, Schatzi, was ich einen fantastischen Titel finde. Okay, aber wir gehen legen los. Gefangene der Wassertropfen, wir sind nur ewige
Tiere.
Das war zu schnell.
Ja, ist ja logisch. Nein, es ist auch deshalb interessant, weil es ist erst, also ich wusste, die Resupo hat das übersetzt. Also jetzt nicht besonders gut, also da gibt's, also man müsste das, und ich glaube, es ist dann nochmal neu übersetzt worden vom Henley oder irgendwie so.
Ich glaube, es soll jetzt nochmal kommen bei Wunderhorn. Aber bevor wir drüber quatschen, vielleicht lese ich das.
Das wäre gut, vor allen Dingen, weil man erst später dann das Manuskript entdeckt hat, wo man genau zuordnen kann, wer was geschrieben hat, weil die das quasi zweihändig geschrieben haben. Mhm. Und wenn ich mich richtig erinnere, Nee, also das ist jetzt 50-50. Ich weiß nicht mehr, von wem der Anfangssatz ist.
Das müsste man raten. Aber vielleicht lese ich es nochmal vor, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer auch die Chance haben, mitzuraten. Und es ist auch so schön. Also nochmal. Gefangene der Wassertropfen. Wir sind nur ewige Tiere. Wir laufen durch die lautlosen Städte und die Zauberplakate berühren uns nicht mehr. Was nützen die großen, zerbrechlichen Begeisterungen, die vertrockneten Freudensprünge? Wir wissen nichts mehr als die toten Gestirne. Wir sehen die Gesichter an und wir seufzen vor Freude. Unser Mund ist trockener als die verlorenen Strände. Unsere Augen drehen sich ziellos, hoffnungslos. Das sind nur noch die Cafés, wo wir uns treffen, um kühle Getränke, diesen verdünnten Alkohol zu trinken. Und die Tische sind schmieriger als die Bürgersteige, auf die unsere toten Schatten vom Vortag gefallen sind. Genau, das sind sie. Und du wirst es erahnen, warum ich dich frage, weil ich natürlich in deiner Biografie gelesen habe, dass du bei Philippe Supot, als du studiert hast in Paris an der Sorbonne, dass du sein Sekretär warst. Und das finde ich irgendwie, das klingt irgendwie fantastisch, oder? Wie kam es dazu? Und weißt du, was macht man als Sekretär eines Surrealisten, eines Dadaisten? Das klingt irgendwie so herrlich skurril, oder ist das dann doch trockener, als man es sich vorstellt?
Kurzfassung oder Langfassung?
Mach mal die Langfassung.
Okay. Gut, also muss man irgendwie anfangen folgendermaßen. Ich wusste, ich wollte Schriftsteller werden, wusste aber nicht, ob ich Talent dafür habe. Deswegen habe ich mir gedacht, studiere ich Literatur, kann ich es rausfinden. Und dann habe ich in Innsbruck angefangen. Das war schrecklich bürokratisch. Auch schwer, in die Seminare reinzukommen, die ziemlich stinklangweilig waren. Und die deutsche Literatur mochte ich sowieso überhaupt nie. Dieses ganze pietistische Zeugs, ey, grauenhaft. Also ich war immer ein Romanist. Für mich war Literatur immer eine romantische Geste letztlich. Und bis zu dem Zeitpunkt, als W.G. Sebald in Innsbruck einen Vortrag gehalten habe, über wie Stifter sich zu Tode gefressen hat. Da habe ich mir gedacht, die Art von Germanistik, die mag ich. Und wo kommt denn der her? Und so bin ich nach England, nach Norwich. Und dort aber habe ich dann nie ein Seminar von Max gemacht, weil der hat immer nur Kafka und Stifter und weiß der Geier was. Und das waren für mich als, ich meine, jemand, der Schriftsteller werden wollte, das waren für mich perfekte Endpunkte, bei denen man nicht weitermachen konnte. Also ich wollte mich nicht länger mit denen befassen, weil es war eh klar, dass das Literatur war. Und dazu war diese Art von Literatur sowas von klaustrophobisch, so wenig welteröffnend, so weltverschließend, so. Also das war einfach auch nicht mein Temperament. Und da habe ich dann Kollegen von Max, also W.G. Sebald, der sich immer Max nennen ließ, unter dem studiert, und das war Richard Shepard. Und dem habe ich eigentlich zu verdanken, dass ich denken gelernt habe. Das war das Beste. Weil ich meine, also was man in Innsbruck, aber allgemein im deutschen Sprachraum ja lernt, wenn man Germanistik macht, ist hauptsächlich, man liest Sekundärliteratur, zitiert die, füllt die mit dazwischen ein bisschen Fülltext und hinten eine lange Bibliografie. Als ich so meine erste Seminararbeit dort abgeliefert habe, hat der gemeint, ja, warum ich diese ganzen Sachen da zitiere? Ob ich meine, er hätte sie nicht gelesen oder so. Dann habe ich gesagt, ja, was soll ich denn sonst machen? Dann hat er gesagt, ja, er weiß schon, bei uns in Deutschland, hat er gesagt, da ginge es darum zu wissen, wer was weiß. Bei ihnen in England ging es aber zu argumentieren, was A mit B zu tun hat. Und ich habe mir gedacht, das darf man. Und das hat mir wirklich, also das hat mir wirklich das Denken beigebracht, weil es ein strukturiertes Argumentieren ist. Und das Zweite war, er hat Seminare gemacht über Fools and Folly, also das Narrentum, was ich nach wie vor den schönsten Ausdruck für die menschliche Existenz finde, und über die Dadaisten und die Expressionisten, und das wirklich auf so eine super didaktische Art. Und er hat mich dann mitgenommen, weil, also ich wusste von Dada damals nur vom Deutschunterricht, dass es so Lautgedichte gab, also war nichts Besonderes. Wir hatten immer so einen eher sozialistisch orientierten Deutschlehrer, der hat mit uns Peter Turini, die Ratzenjagd und all die sozialkritischen Stücke gelesen von Rilke, hat er nichts gehalten. Und deswegen war mir Dada neu und hat mich sofort fasziniert, weil das ein Spiel auch war mit dem Absurden, weil es auch was Ironisches hatte, weil es ein existenzialistischer Gestus war und weil es vor allen Dingen die Moderne per se verkörpert hat. So bin ich auf die Dadaisten und dann auf die Surrealisten, in deren Nachfolge sie stehen, oder in dessen Nachfolge sie stehen, nämlich in Dadas Nachfolge, bin ich auf die gestoßen, und da hat mich der Richard Shepard damals mitgenommen. Mhm. Das war toll, echt. Wilhelm Simon Gutmann. Also, du hast gesagt, du willst die Langversion.
Ich will die Langversion,
oder?
Genau. Also, wenn wir dann noch stoßen. Ich habe
damals mitgenommen zu Wilhelm Simon Gutmann. Mhm. Der war damals, ich glaube, schon 102 oder 103 Jahre alt. Das war der Kameramann von Majakowski, der einer von denen war, der bei der Eröffnung des Cabaret Voltaires dabei war.
Ach, in Zürich, nein.
Also die ersten Dada-Abende gesehen, der von Hugo Ball auch da in seinem Tagebuch erwähnt wird, der dann eine Freundin von Rilke übernommen hat und ein total buntes Leben geführt hat. Vor allen Dingen aber war er der Begründer des neopathetischen Kabarets in Berlin. Das war jener Ort, wo der Heim zum ersten Mal aufgetreten ist. Das heißt, das war der Entdecker von Georg Heim. Also dem die Hand zu schütteln, was also keine besonders hygienische Sache war, weil er damals schon sehr gesabbert. Aber das war wie im 19. Jahrhundert, so die Hand, Ende 19., also wie die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, die Hand drücken zu können. Also das war, und das war für mich auch wichtig, weil ich meine, ich als Schriftsteller noch, bei den Jungen heute ist das völlig anders, da hat man noch Respekt gehabt vor den Leuten, die was geleistet haben. Und das ist nicht immer besonders hilfreich, weil man kann dann in der Demutsgeste verharren und sich ohnmächtig fühlen, aber zu sehen, dass die auch alle nur mit Wasser kochen, also das war schon sehr hilfreich. Und dann war die Frage, welche Dissertation schreibe ich? Und ich hatte also keine Lust, dieses germanistische Zeugs. Und ich musste mit dem Studium der vergleichenden Literaturwissenschaft, das ich von vornherein machen wollte, musste ich warten, bis ich das Doktorat hatte, weil ich brauchte einfach irgendeinen Brotjob. Also ich wusste, ich mache mal zuerst Lehrer und dann mache ich halt Germanistik und Anglistik und Romanistik. Und Frage, ja, welche Dissertation? Also ich habe keine Lust gehabt, über den Weltinnenraum von Rilke und das mit dem typisch germanistischen Ansatz, so ein Gedicht von Rilke verglichen mit der Philosophie von Husserl oder von Hegel oder von weiß der Geier, also das ganze sinnlose Zeug. Und mein Sinn war also eher was Lebendiges, und der mich damals so fasziniert hat, so im Umfeld der Dadaisten, den ich da kennengelernt habe, war Walter Serner. Mit deinen Kriminalgeschichten, die ich so ganz witzig fand. Heute, wenn ich die durchlese, finde ich die schrecklich. Also überkonstruiert, ich weiß auch nicht, damals hat mir das wirklich gut, sehr gut gefallen. Aber für das Handbuch, also letzte Lockerung, Handbrevier für Hochstapler, Habe ich heute noch, also weil die Hochstapelei, das ist das, was Literatur tut oder was menschliche Existenz tut, obwohl es eine falsche Etymologie ist, weil Hochstapeln hat nichts mit Stapeln zu tun, so glaube ich doch immer, dass wir immer alles so am Abgrund bauen, bis der Wind es halt uns dann und uns damit hinunterweht und dieses so Aufbegehren, auch wenn es sinnlos ist, auch wenn es zu nichts führt, aber dieses Aufbegehren an sich, das ist dann so, wie es Camus im Mythos von Sisyphus beschrieben hat oder wie es die Dadaisten vorgeführt haben. Also das ist etwas, was ich unheimlich menschlich finde und was ich in Dada verkörpert fand, diesem, das ist also mehr ein État d'esprit, also eine Geisteshaltung ist, als eine bestimmte Literaturrichtung. Und dann wollte ich halt einen von diesen Dadaisten noch kennenlernen, weil mir der Richard Shepherd damals erzählt, ja, der Philippe Supot, der lebt noch. Und er hat eine deutsche Frau und ich dachte, ja, da gehe ich hin. Und ich bin nach Paris, eigentlich mit dem Vorhaben, über Walter Serne eine Dissertation zu schreiben. War auch meine erste Publikation über ihn. Ein kleines Heftchen, ich weiß eine Reihe vergessene Autoren der Moderne, in Gießen, alles so, also vom Riha rausgegeben. Das war meine erste Veröffentlichung. Mhm. Und dann eines Samstags, weil ich mir gedacht, am Samstagnachmittag kann ich da aufkreuzen und es gab schöne Neuauflagen seiner Bücher. Und ich habe Weihnachtsgeschenke gesucht für meine Eltern und so und ein paar Bücher gekauft und bin dahin in das Altersheim, von dem ich wusste, dass er dort lebt. Mhm. Und habe dort bei seiner Frau geklopft, die gar nicht amüsiert war, als jemand unangemeldet zwei Uhr nachmittags. Und die sagt, was wollen Sie denn? Und während die mich da so sagt, ich soll mich da scheren, wohin der Pfeffer wächst, steht da so ein Herr neben mir und sagt, ah, bonjour, qu'est-ce que vous voulez? Eine raue Stimme, weil er was noch im Kehlkopf hatte und so. Da habe ich gemerkt, ich hätte eigentlich eher Bonbons für sie mitnehmen sollen, als eine Flasche Portwein für ihn. Und ich weiß nicht, warum ich ausgerechnet auf Portwein kam. Keine Ahnung. Und er war halt damals auch schon, ich glaube, ich weiß nicht mehr, 89, irgendwie sowas in der Gegend. Und so bin ich dann bei ihm gelandet als Sekretär. Das heißt, sie waren froh, dass sie jemanden hatten, der ihnen zur Hand geht. Also er war dabei, seinen Nachlass zu sortieren für die Bibliothek Doucet, wo der gesamte Nachlass der Dadaisten aufbewahrt wird. Also all die Briefe von André Breton, Paul Éluard und Max Ernst und Tristan Tzara und Hans Arp und Walter Serner eben auch. Und ich ging denen dann einkaufen, kochte manchmal für sie, weil er konnte sowieso nicht kochen. Sie war eine grauenhafte Köchin. die hat da Gulasch gemacht, indem sie so Salami-Räder reingeschnitten hat. So
und was hast du gekocht, Raoul?
Ja, ich weiß halt, ja, was ist so manchmal ein Couscous oder halt, also so halt ein bisschen, was man da so machen konnte. Mhm. Und Staubsaugen und Klo putzen und halt
das danach was
und vor allen Dingen konnte ich dann beide immer befragen. Ja, wie war denn das mit dem und so und so und so und so und so. Und das war für mich toll, einfach weil man so, ich meine, das war der zweite lebende Dichter, den ich sozusagen, Turini war der erste Dichter, den ich in der Schule kennenlernen durfte, indem man aufzeigt und eine Frage stellt. Aber so Philippe Supot war der erste Dichter, den ich so geschätzt habe, den ich kannte, also der mir was gesagt hat. Und so bin ich dann, indem ich eben da in der Bibliothek Doucet, wo man also die Briefe nur in die Hand kriegte, wenn man die Erlaubnis der Ayant Droit hatte, also der Erben hatte, den musste man vorher hinschreiben, die Tochter von Hülsenbeck, letzte Adresse, 10 Jahre alt in Mexiko oder irgendwie so. Liebe Frau Hülsenbeck, ich bin und schreibe über das, wäre es Ihnen möglich, mir die Erlaubnis oder so. So bin ich bei den ganzen Dichterwitwen in Paris, also ich weiß nicht mehr, die Enkelin von Breton, also alle Leute, Man Ray von Paul Éluard, wer immer da, also der Sohn von Tristan Tzara und so, also So konnte ich die alle kennenlernen. So kriegt man auch ein Gefühl oder ein nahes Verhältnis zu dem, was Literatur ist. Und die ganzen Anmaßungen, das Spiel der Fassade, das Maskenspiel, ist das ganze Getue eigentlich. Und was bei den Dadaisten aber immer eher lebendig war, bei den Surrealisten weniger. Und so bin ich am Schluss, nachdem ich ja schon ein Jahr war und über Serne gearbeitet habe, bin ich dann drauf gekommen, dass die Dadaisten ja 2 Jahre in Tirol verbracht haben. Weil das für die Kölner, für ein Treffen von Kölner und Pariser Dadaisten und Schweizer Dadaisten einfach ein Ort in der Nachkriegszeit war, wo sie sich treffen konnten ohne große Bürokratie. Nach dem Zweiten Weltkrieg war es ja schwierig, von Deutschland nach Frankreich zu fahren, und wo es vor allen Dingen so billig war, dass am Preis einer Zigarettenschachtel in Paris hat man in Österreich, also in Tirol damals, eine Vollpension gekriegt für eine Woche. Und dort haben die sich dann getroffen, und da haben die, das heißt in dem Fall Paul Éluard, dessen Frau Gala, besser dann bekannt als die Gala vom Dalí, also so eine wie die Alma Werfel, also eher so ein, also eher ein männermordendes Frauenbild. Die haben dort ein Dreiecksverhältnis angefangen, wo Max Ernst immer zur Gala schlich und Éluard sie gewähren ließ. Und die beiden haben dann im Winter über, also im Winter 22 über, haben die ein Buch geschrieben, das heißt Die Unglücksfälle der Unsterblichen, dass das Buch ist vor den magnetischen Feldern.
Ah ja, okay.
Und das ist da in Tarents bei Ims geschrieben worden, im Starkenberger Schlösschen, mit genügend Verweisen auf die Berge ringsum und Schnee und alles und die Landschaft. Und ist dann in Innsbruck auch gedruckt worden. Ja, das war jetzt, wie ich...
Das war die lange...
Ja, und das war mir nicht nur die Hälfte, weil wenn ich das jetzt höre, dann ist es schön, weil es ein... Weil es einen Raum aufmacht,
ja.
Und der Verweis zu H.C. Atmann ist ja nicht dumm,
ja.
Weil das, was H.C. Atmann mit der Wiener Gruppe damals gemacht hat in den 50er und 60er Jahren, war quasi den Anschluss an die europäische Moderne zu finden, und das war eben der Surrealismus. Damit ist einerseits in Österreich die Diskussion um die Nazi-Vergangenheit eigentlich umgangen und verlagert worden ist, weil das waren dann halt Sprachspiele, oder es würde, könnte man jetzt abschätzig sagen im Vergleich zu dem, oder so sagt es zumindest der Michael Köhlmeier. Der sagt, nee, die hätten da was gescheit aufarbeiten müssen, stattdessen machen die Sprachspiele. Für mich war das ein Zugang zur Sprache, bei dem man zuerst mal gelernt hat, sich von der Sprache tragen zu lassen, schauen, wohin sie führt, um Räume aufzumachen. Und wenn man sich jetzt noch nach meinem langen Blabla daran erinnert, was in diesen Sätzen eigentlich stand, so ist eine Welt, die konstruiert wird, die virtuell, imaginär zugänglich gemacht wird. Also Gefangene von Wassertropfen zu sein, ist ja nichts, was zu unserer Erfahrungswelt gehört. Das ist auch einer der Gründe, weshalb unter der Zeit des Kommunismus, Surrealismus in der Tschechei, in Polen, weshalb das so beliebt war, weil da hatte man einen Raum, den man unzensiert betreten konnte und der auch nicht so leicht zu zensieren war. Also das schafft wirklich so einen Freiraum des Denkens. Aber für mich kam dann, und ich habe wirklich, also so, mir war lieber als Breton Supot, war mir wirklich H.C. Atmann, also seine ganze Sprachlust, seine Lust an der Literaturgeschichte, also das How much Schatzi, das da zur Verfügung gestanden wäre, ist natürlich auch das, was Surrealismus mit dem Comicstrip verbindet und so. Also das war so eine lebendige Art der Literatur, bei der man aus dem ganzen Vorrat ihrer Formen schöpft mit voller Nicht protestantischer, pietistischer, didaktischer, ethischer oder moraler Lust, sondern einfach, weil es um die Lust am Leben und am Dichten geht. Also weil es weil es per se ein Wert ist, aber das wird sich in Deutschland nicht so schnell durchsetzen.
Jetzt hast du tausend Sachen gesagt, wo man überall nochmal nachhaken könnte und vertiefen könnte und so weiter, aber vielleicht stelle ich die Frage mal und gebe dir auch einen Bogen, so, weil das wäre mein Gedanke auch gewesen, dass du dann ja mit Lyrik auch gestartet bist, Lyrik publiziert hast und ich aber ne so dieses sprachzerstörerische, nenne ich mal jetzt des Dadaismus, weniger da finde als tatsächlich die Lust auch wirklich auch an der Metapher. Und da habe ich auch das Gefühl, du bist der H.C. Artmann im Schreiben näher als da tatsächlich Suppo. Plus mit der Frage verbunden, ob du heute dem einzelnen Gedicht noch traust. Weißt du, wie ich meine? Also du hast mal gesagt über das Gedicht, keine andere Gattung kann ein Maximum von Ideen mit einem derartigen Minimum an Mitteln ausdrücken. Daran liegt ihre Schwierigkeit und ihre Schönheit. Aber ob du heute, wo du auch ne, schon Epos verfasst hast und so weiter, traust du dem einzelnen Gedicht heute noch? Also das sind jetzt zwei Fragen in einer, wo du auch eine kurze oder eine lange Antwort wahrscheinlich geben kannst.
Also die Kurzform ist ja.
Okay, du traust ihm noch. Du traust ihm Kurzgedicht noch.
Die lange Antwort ist, H.C. Artmann war sicher nicht der schlechteste Lehrmeister mit seiner Lust für Sprachen. Und das hat dann schließlich auch zur Erfindung der Poesie geführt, weil ich mir gedacht habe, wer hat denn das Gedicht erfunden, wer hat die Metapher erfunden, wer hat die Strophe erfunden, wer hat das Sonett erfunden, wer hat das erste Gedicht geschrieben und so weiter.
Ja.
Und da war der Zugang, den er hatte zur Literatur, war einfach wegweisend. Also das muss einem ja mal jemand vormachen, dass man sowas darf und tut und was man damit alles machen kann. Und also das war das eine. Auf der anderen Seite aber war dieses sich von Sprache tragen lassen, wie das beispielsweise die Fritzi Mayröcker gemacht hat oder eben Artmann oder alle. Also das hat sich dann bei mir dann irgendwann mal schnell erschöpft, weil erstens habe ich zwei dicke Bücher über die Dadaisten geschrieben und bin mit diesen Büchern dann auch öffentlich aufgetreten, also auch um dieses Gefühl von Performance zu haben. Also da könnte ich jetzt eine ganz lange erzählen, was ich da alles erlebt habe. Ich weiß noch, wie uns einmal beim öffentlichen Auftritt in München beim Tollwut-Festival, wo wir nach dem Konstantin-Wecker-Konzert im Festzelt eine dadaistische Performance gemacht haben. Da kam dann einer vor, machte die Hosentür auf und pinkelte uns auf die Bücher vor den 500 Leuten, die da saßen und eigentlich nur Bier trinken wollten.
Also, oh nein.
Und ich meine, ich bin vorher vielleicht einmal im Gymnasium aufgestanden, um einen Aufsatz vorzulesen, weil ich musste.
Und dann
oh
das.
Mann, oh Mann. Das war eine harte Schule. Aber irgendwann mal kam der Punkt, wo man dann realisierte, ja, das, was Artmann oder das, was ich dann jetzt mache. Und da gab es ja ganz viele noch in meiner Generation, die das Gleiche weiter betrieben haben. Ist eigentlich das jetzt dieses Dreifach-Epigonale. Also zuerst die Surrealisten, dann die Wiener Gruppe und da macht man noch eine Generation weiter. Und irgendwann erschien mir dann auch, frag mich nicht warum, aber eigentlich wollte ich Gegenwart beschreiben. Und wenn ein Haus rot ist, dann nicht des Reims wegen auf Brot, sondern weil es wirklich rot ist. Und da war die Entdeckung von Derek Walcott, damals in der Maximilianstraße, wo die Ursula Häusken ihr Lyrikkabinett hatte, die heuer gestorben ist, leider. Das war wirklich eine ganz tolle Frau mit einem Faible für Poesie, die alle Leute unterstützt hat und subventioniert hat. Und dort habe ich zufällig Derek Walcott Midsummer entdeckt. Und das war wie so eine Eröffnung, weil das waren Arbeiten mit Bildern, mit Vergleichen. Es war wirklich ein bildliches Denken, das Welt realistisch abgebildet hat. So ähnlich wie der Shakespeare machte. Also mit einem unheimlichen Reichtum an Anschaulichkeit und an Vergleichen jetzt über Buenos Aires schreiben oder die Karibik und das. Und das zu übersetzen, war die erste Arbeit, die ich für Michael Krüger gemacht habe. Für die Akzente damals, da, ich weiß, bin ich in Griechenland gesessen, auf Euböa. Und das sind ja ewig lange Gedichte, so 30 Zeilen, und die dann irgendwie auf die oder die Weise gereimt sind, mit Augenreimen, grammatikalischen Reimen. Und ich weiß noch damals, ich habe 20 Mark für jede Seite gekriegt in den Akzenten, in die eineinhalb von diesen Gedichten passten. Also das war. aber ich habe dabei die Sprache gelernt. Und das war schön, weil da konnte man, also da hatte ich das Gefühl, ah, jetzt weiß ich langsam, wie ich Gegenwart abbilden kann, wie ich das, was ich rund um mich sehe, zur Sprache bringen kann. Und die eigentliche Antwort jetzt, ob Poesie jetzt ein Orchideenfach ist oder ob sie wirklich das menschliche Denken auf den Punkt bringt, ist, glaube ich, ziemlich simpel und ziemlich anschaulich zu beantworten. Poesie besteht aus drei Ebenen. Sie präsentiert Bilder durch die Metaphern und die Vergleiche. Es ist eine musikalisch gebundene Sprache, also ein rhythmisches Ereignis. Und das ist die eigentliche Kunst dabei. Sie synchronisiert diese beiden Elemente, um sie mit einer dritten Ebene zu verbinden. Das ist die semantische Aussage. Das ist einerseits schwierig, weshalb es nur ganz wenige Gedichte gibt, die wirklich gut sind, weil man all diese drei Ebenen so miteinander verschränken muss, dass nicht eine die andere illustriert, sondern dass sie ineinander aufgehen und diese drei Ebenen zugleich abliefern. Und wenn man sich das jetzt überlegt, so zeigt die Hirnforschung, dass wir einerseits, der Anteil ist nicht ganz klar, aber plus minus die Hälfte, in Bildern denken, meist auch noch vorsprachlich in Bildern, die also durch die Vergleiche und die Metaphern suggeriert werden, zur anderen Hälfte in der Logik oder mit dem Transportmittel von Sprache, mit denen wir dieses Denken verhandeln letztlich. Und dann ist das Ganze ja gleichzeitig, ist ja unser ganzes Leben ein rhythmisches Ereignis. Ohne den Herzschlag, ohne die Atmung, ohne die Rhythmik beim Sex wären wir ja nichts, könnten wir uns ja nicht mal bewegen. Also wären wir nicht mal querschnittsgelähmt, weil da atmet man ja auch und kann mit den Augen noch blinzeln. Also das heißt eigentlich, die Poesie verkörpert in kürzester Form, in Nutze, also im Kern, das, was sonst die Oper macht, bei der ja auch gesungen wird, aber man halt nichts versteht, oder was das Theater macht, indem es Dialoge präsentiert und Menschliches vorführt, aber wo dann das musikalische Element wieder fehlt, oder das Prosa ist ja nur die ausgewalzte, verdünnte Form der Poesie. Also es gibt letztlich dann nichts, was unsere Kognition so in kürzester Form darstellt und wo dann auch die Prosa letztlich nur eine verwässerte Fassung davon ist. Denn all das, was wir an Stil- und Denkfiguren gebrauchen, ist und wird auf eine sehr selbstkritische, selbstreflexive Art von der Poesie verwendet. Es gibt keine anderen Formen als die Poesie einsetzt, mit denen wir denken können. Also selbst der Syllogismus ist bereits eine Form, die im Sonett umgesetzt wird. Also es gibt sprachlich, semantisch, logisch, gibt's nichts anderes als das, was die Poesie auch mit ihrer Klanglichkeit und mit ihrer Bildlichkeit als ein Objekt, als eine Architektur, als eine Erfahrung, als ein Artefakt der Erfahrung präsentiert. Und insofern, und das lässt sich auch schön umgekehrt beweisen, dass nämlich jede Art von naturwissenschaftlicher Erkenntnis auf einem poetischen Denken beruht. Das klingt jetzt ein bisschen selbstbeweihräuchernd, ein bisschen esoterisch, aber im Grunde genommen ist eine Metapher nichts anderes, als zu sagen, X ist gleich Y. Die Liebe ist eine Rose, unter bestimmten Umständen. Für diese Rose kann man dann einsetzen, ja, sie hat denselben Wohlgeruch wie der Körper des anderen, sie hat dieselbe lebendige rote Farbe, und man vergisst dabei, dass sie dann auch Dornen hat, aber bla bla bla. E ist gleich M C-Quadrat ist das Gleiche. Unter bestimmten Bedingungen ist Energie mit Masse und Lichtgeschwindigkeit gleichzusetzen. Und auch dort kann man für Masse die Gravitationskraft einsetzen und kann diese wieder einpassen in die Galileo-Transformationen und so weiter. Also das heißt, dahinter steckt ein Analogiedenken. Und dieses Analogiedenken ist, glaube ich, das wesentlichste Denken, mit dem wir Welt bewältigen. Also es gibt die berühmten Geschichten wie, was weiß ich, Kekule darauf gekommen ist, wie das Benzolmolekül aussieht, indem er von der Schlange Uroboros geträumt hat, die sich selber in den Schwanz beißt. Oder Newton mit seinem Apfel. Überall dort ist ein Aha-Erlebnis, dass eine Struktur, die ich aus einem Bereich kenne, auf einen anderen sich übertragen lässt und dort einen Erkenntnisgewinn verschafft. Also diese Art von Aha-Erlebnis, von archimedischem Hurra, das ist das, was zu naturwissenschaftlichen Erkenntnissen führt und die beruhen, also wenn sie sich nicht durch Experimente ergeben, was sie relativ selten tun, dann auf solchen Analogieschlüssen, die man dann experimentell überprüft.
Okay, das war eine sehr schöne Lobeshymne auf das Gedicht und auf die Metapher. Sehr gut. Und vielleicht kommen wir, ich mache den Bogen zur zweiten Quizfrage jetzt. Und zwar bist du ja eben nicht nur Lyriker und Romanautor und eben auch Übersetzer, sondern jüngst auch ein Festivalmacher, ein Literaturfestivalmacher. Und die zweite Frage, die jetzt kommt.
Nee, das ist echt zu viel. Nee. Also das macht die Nicola Steiner. Und wenn sie irgendwie in bald zu uns spielen will, zu Michael Köhlmeier und zu mir, dessen Idee das war, dann gebe ich gern meinen Senf dazu. Aber ich bin kein Literaturfestival machen. Nein.
Ein Kurator. Begleiter auch nicht.
Nein, Mitmacher. Ich mache die Nicola Steiner.
Okay, sehr schön. Nichtsdestotrotz warst du beteiligt an diesem Festival in Lech.
Das war ich.
Das so. Und dieses Mal, oder das Besondere, finde ich, an diesem Festival ist ja tatsächlich, dass es ein Buch, einen Klassiker in den Mittelpunkt stellt, so ganz anders als alle anderen Literaturfestivals, die das da draußen so gibt. Und deswegen möchte ich jetzt ganz gerne wissen, ob das nächste Zitat, das ich dir jetzt für euch gleich vorlesen werde, entweder von Hans-Jakob Christoffel von Grimmishausen ist, der abenteuerliche Simplicissimus Deutsch in der Übersetzung von Reinhard Kaiser, das muss man ja immer dazu sagen, bei einem Buch aus dem 17. Jahrhundert, oder er aber eben von dem englischen Tagebuchschreiber Samuel Pepys in der Übersetzung von einer ganzen Reihe von Menschen, die ich hier stehen habe. Also das Zitat geht so. Ich glaube, es gibt keinen Menschen auf der Welt, in dem nicht auch ein Narr steckt. Wir sind ja doch alle vom gleichen Stamm.
Das Grimmishausen, das hat Pepys, wird sowas nie sagen.
Mensch, ja. zu schnell.
Nee, ich meine, Schreiben ist eben mehr als nur eine Aneinanderreihung von spannenden Begebenheiten, sondern eigentlich so der präziseste Fingerabdruck des Denkens. Und Pepys ist keiner, der von sich behaupten würde, von vornherein, er wäre ein Narr. Das schließt schon seine ganze Geisteshaltung aus. Und wenn man die Wahl hat zwischen zwei Texten,
stark. Ich lese nochmal zu Ende und dann können wir gleich nochmal. Ich glaube, es gibt keinen Menschen auf der Welt, in dem nicht auch ein Narr steckt. Wir sind ja doch alle vom gleichen Stamm und an den eigenen Birnen kann ich schon sehen, wann die anderen reif sind. Du Jeck, könnte mir hier ein anderer antworten. Meinst du etwa, weil du ein Narr bist, müssten alle anderen auch Narren sein? Nein, das meine ich nicht, denn das wäre zu viel gesagt. Ich glaube aber, dass manche Leute ihren Narren besser verbergen als andere. Bloß weil einer närrische Einfälle hat, ist er noch kein Narr, denn in jungen Jahren hat jeder von uns solche Einfälle. Wer sie aber herauslässt, wird für einen Narren gehalten, weil manche sie gar nicht und andere sie nur halb sehen lassen. Jene, die ihren Narren ganz unterdrücken, sind die echten Sauertöpfe. Diejenigen aber, die den ihren bei Gelegenheit ein wenig mit den Ohren hervorgucken und Luft holen lassen, damit er nicht erstickt, halte ich für die besten und anständigsten Leute. So.
Jawohl, jawohl, Applaus, Applaus. So was hätte ich gern mal so klar geschrieben. So ähnlich hat Zaze Adman manchmal gesagt. Aber das ist echt eine, also das ist eine menschliche Geisteshaltung, die nicht auf die Selbstdarstellung etwas gibt, sondern auf die Wahrheit und auf unsere Fehler, auf unsere Irrtümer, auf unser Scheitern, aber sich auch im Grunde genommen auch das Impulsive, das Instinkthafte, das Emotionelle, auch das als eine Art von Menschsein oder zum Menschsein gehörig berücksichtigen und nicht nur berücksichtigen, sondern auch herausstreicht. Das sind wir. Und wenn wir nicht närrisch sind, ja, dann was sind wir dann? Ja, wirklich protestantische Sauertöpfe. Sage ich protestantisch deshalb, weil Katholizismus, das ist die Kultur, in der ich groß geworden bin als Atheist, aber da ist halt der Unterschied zum Protestantismus, dass man jetzt sündigt und dafür nachher zahlt. Die Protestanten, die Sünde bezahlen ja jetzt schon bei Lebzeiten.
Auch wenn du sagst, ne, ihr wart so ein Team, das irgendwie das sich überlegt hat und eben auch herausgesucht hat, was, ne, hat Grimmelshausen für dich auch selbst eine Bedeutung? Also auch als jemand, das finde ich ja so spannend, auch an dir in all deinen Auseinandersetzungen, auch als Übersetzer, dass du immer zu diesen ganz alten Texten greifst und gar nicht so, ne, wie viele andere irgendwie auch in dieser zeitgenössischen Literatur dich interessierst.
Vor kurzem im Schweizer Literaturclub, da hatten wir einen Gast, also eine junge Frau, die dann gesagt hat, sie wäre gern mal selber Schriftstellerin geworden, aber sie liest keine Bücher, die älter sind als ihre Eltern.
Mhm. Okay, das ist ein Wort.
Ich lasse das mal so stehen. Ja. Nein, weil vor allen Dingen, ich meine, also Literatur ist einerseits eine Geisteshaltung, das ist die, die man selber mit einbringt, aber es ist vor allen Dingen eine Tradition, dass Schriftsteller mit Namen ausgewiesen werden. Das ist also in der gesamten Welt Literaturgeschichte sehr, sehr selten, weil die beginnt damit, dass man sich als Stand begreift, der Wissen von Generation zu Generation, zuerst in einer mündlichen, dann in einer schriftlichen Überlieferung weitergibt. Und deswegen ist der Literaturunterricht, wenn er besser wäre, ist der so wichtig, weil er einfach zeigt ja, woher unsere Konzepte, woher unsere Sprache, woher alles kommt. Weil das ist die menschlichste Art, uns Menschen darzustellen. Ja, das klingt jetzt doppelt gemoppelt, aber ich wüsste jetzt auch nicht, wie man das anders sagen kann, ohne es doppelt zu moppeln, weil wir uns mit menschlichen Mitteln selber darstellen. Das ist das, was, glaube ich, Literatur tut. Sie ist eine Form von Anthropologie und eine Form von Ethnologie. Und da ist es also wichtig, und das ist, glaube ich, das Entscheidende beim Schriftsteller-Dasein überhaupt, dass man sich diese Tradition aneignet. Im Gallischen Krieg ist eine der wenigen Dinge, die ich mir in unserem grauenhaften Lateinunterricht im Gymnasium gemerkt habe, steht drinnen da, da beschreibt er die keltischen Dichter, die Philid, und sagt, dass die also 20 Jahre müssten die lernen, nämlich die Tradition auswendig lernen, bevor sie dann selber was dazugeben können. Und das ist, glaube ich, schon eine relativ realistische Einschätzung. Man muss also zuvor einmal seine Tradition kennen, wissen, woher das Zeugs kommt, mit dem man arbeitet. Als ich angefangen habe zu schreiben, galt der Reim als reaktionär, die Genitivmetapher ist nicht erlaubt und das Sonett, das verpönt. Und ich habe mich einfach gefragt, ja, warum und wer sagt das und ja, und woher kommt die Genitivmetapher und wer hat das Sonett? Also das mal zu wissen, was das ist, mit dem man das eigene Handwerkszeug zu kennen, ist also, damit fängt eigentlich alles an. Und mit Grimmelshausen hat das insofern zu tun, als mit Grimmelshausen eigentlich der moderne deutsche Roman beginnt. In einer Sprache, die kaum ein Jahrhundert, ja, so ein Jahrhundert davor eigentlich von Gutenberg für die Bibelübersetzung künstlich erfunden worden ist. Das ist dieses Schriftdeutsch, diese Mischung aus Niederdeutsch und Mitteldeutsch und Hochdeutsch, von dem man ja vergisst, dass das Hoch darin ein geografischer Begriff ist, weil der bezieht sich auf die Alpen, weil dort, wo es flach ist, ist es ja Plattdeutsch, also in Norddeutschland. Und das war eine künstlich erfundene Sprache von Gutenberg für seine Bibelübersetzung durch Bibelübersetzung und Buchdruck populär gemacht und deswegen sich zum Schriftdeutsch herausarbeitend. Das benutzt jetzt Grimmelshausen anhand, und da kommt der Komparatist natürlich wieder, weil nichts von nichts kommt, sondern alles Kulturtransfer ist. Da kommt eben Grimmelshausen und hat das Vorbild des Picaros, der ganzen spanischen Schelmenromane. Und der Schelm ist eine Weiterentwicklung des Narren, die ganz interessant ist. Das ist der eigennützige, der selbstsüchtige Narr, der bewusste Narr, der andere zum Narren hält, hauptsächlich. Bücher, die H.C. Atman übersetzt hat, wie den Lazarillo de Tormes und dann vor allen Dingen Cervantes. Und das sind die Vorbilder, die Grimmelshausen ins Deutsche bringt, um damit eigentlich den ersten modernen deutschen Roman zu schreiben. Klar, es gibt Griffes und alles, aber so richtig als modernen Roman, glaube ich, kann man den Simplicius bezeichnen. Und das war eben die Idee, das war in dem Fall Michaels Idee, das an den Anfang zu setzen und uns einmal ein bisschen darüber zu unterhalten, auch aus dem Gesichtspunkt heraus, dass es ja, ich meine, es gibt Gott sei Dank ganzen Haufen Literaturfestivals, an denen ich froh bin, wenn ich eingeladen werde. Ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man irgendwie, dass die Leute glauben, man hat was zu sagen. Mhm. Nur weil man lange redet wie ich hier, heißt das ja noch nicht, dass das so ganz kommen muss. Und, aber dass man einmal wegkommt von dieser Tagesaktualität, wo ein Buch nach einem halben Jahr schon alt ist, hat natürlich auch seine Berechtigung, weil halt so viele Bücher erscheinen. Aber dieses Bewusstsein wieder zu erwecken, dass es eine Tradition gibt und dass Literatur was zu sagen hat, nämlich jene Literatur, die den gnadenlosesten Kritiker überstanden hat, der also weit gnadenloser war als all diese Reich Ranitzkis und Sigrid Löfflers, Gott hab sie alle selig, Gott sei Dank sind die weg. Aber die noch weit gnadenloser waren, nämlich die Zeit. Und Simplicissimus hat die Zeit überstanden, weil es etwas Überzeitliches aussagen kann, weil es etwas über die Conditio Humana sagt. Und was es sagt, und wie sich das mit dem Hier und Heute und mit anderen Werken verbinden lässt, das einfach über Literatur mal zu reden. Und nicht nur jemand, also ich meine, so gern ich das alles mache, aber jemand nur eine Stunde vorlesen zu lassen, wie bei einer Messe in der Kirche, wo man vor Schriftsteller mal da sitzt, das Publikum hört andächtig zu und dann ist irgendwie fertig und vielleicht kann man Schluss noch ein paar Fragen stellen. Ja, ist vielleicht auch nicht die einzige Form, mit der man mit Literatur umgehen kann. Und das war hier, also ich meine, das war jetzt das erste Mal. Also das hat wirklich ganz, ja gut, würde ich jetzt sagen, hat nicht funktioniert. Aber wir waren alle ganz erstaunt, wie groß das Interesse war und wie willig das Publikum war, beim Thema zu bleiben. Und das war wirklich etwas ganz Schönes und vor allen Dingen auch nicht selbstverständlich etwas ganz Unangestrengtes, weil da Kehlmann hat die Einführung gemacht, dann war die Felicitas Hoppe da und es war eigentlich, und das nicht selbstverständlich, weil es ja immer so ein Literaturfestival ist, immer eine Art von allem Auftrieb von preisgekrönten Kühen und Stieren und Ochsen, aber in dem Fall war das also eine sehr kollegiale, freundschaftliche Geschichte. Vor allen Dingen, weil das Bewusstsein ja da ist. Okay, wir reden heute, wir schreiben heute unser Zeugs und bringen es unsere die Leute und wollen davon leben und wollen den Leuten was sagen. Aber was davon etwas taugt, das wird sich in 100 Jahren zeigen, frühestens. Oh, also, und das schafft dann schon eine gewisse Demut, die dann ganz gesund ist, würde ich so sagen.
Mm-hmm. Hast du noch Zeit für eine letzte Quizfrage, lieber Raun? Ja. Bist noch dabei? Okay. ich möchte nämlich so ein bisschen hin zu diesem wirklich unglaublichen Buch von dir, Erste Erde Epos, und die Quizfrage dazu. Da kannst du jetzt wählen, ist das aus Alexander von Humboldts Kosmos oder ist das vom römischen Dichter Lukrez über die Natur der Dinge? Da sind wir 100 Jahre vor Christus. Also es geht so. Denn alle Menschen hält die Furcht gefangen, weil sie viele Ereignisse am Himmel und auf Erden erblicken, deren Ursache sie ganz und gar nicht erkennen können und die sie deshalb auf göttlichen Eingriff zurückführen.
Lukrez.
Wenn wir aber begriffen haben, dass nichts aus nichts entstehen kann, dann gewinnen wir daraus eine bessere Grundlage für die Erklärung, woher jedes Ding entsteht und wie das ohne göttliche Einwirkung geschieht. Entstünden die Dinge aus dem Nichts, so könnte aus allem jede Gattung entstehen und ein Same wäre nicht nötig. Könnte das Meer Menschen, die Erde Fische und der Himmel Vögel hervorbringen?
Yep.
Ja, du hast es schon gesagt.
Ja, ja, weil vor allen Dingen bei Humboldt ist nichts mit Gott, was ganz erstaunlich ist. Mhm. Also es gibt nur ein paar Andeutungen in seinem ganzen Werk. Aber eigentlich Gott ist keine Instanz, mit der er sich so direkt auseinandersetzt. Also er lehnt sie auch nicht direkt ab, aber man merkt, das Ganze hat ihm nicht viel zu sagen. Was ihn in meinen Augen sehr sympathisch macht. Und bei Lukrez ist das natürlich unüberwindlich. Das ist das Koordinatensystem, in dem er sich bewegt. Und dann ist es der Rückgriff auf die bestimmte Form der vorsokratischen Philosophie, die er da aufgreift, um sie weiterzutragen. Und dieses, ob etwas aus dem Nichts entstehen kann oder nicht aus dem Nichts entstehen kann, das ist eine unheimlich spannende Frage, die er mit seinem De Rerum Natura als wirklich einem der ersten Gedichte, das er versucht, das Wissen über die Welt darzustellen, dass es ein Gedicht ist, ist eher zufällig, das hängt mit der Tradition zusammen, dass eben die Schriftlichkeit noch nicht jenes Prestige hat, wie es das Gedicht damals noch besaß. Und damals geht wahrscheinlich bis 1900, denn bis 1900 war das Gedicht die Königsgattung. Mhm. Und wer Prosa geschrieben hat, der war halt irgendwie, wie der Name schon sagt, bloß irgendein Schriftsteller. Ja, halt, mein Gott, so ein Schreiberling halt. Während alles andere war ein Poet, war ein Dichter. Mhm. Ich weiß auch nicht, warum es diesen Rang verloren hat.
Was ist nur passiert? Ja, also wie gesagt, Erste Erde Epos. Dreht sich eben auch, ne, darum um die Frage, wie ist sozusagen ja das Universum, die Erde entstanden, und du setzt dich da in ganz vielerlei Hinsicht auseinander und auch immer wieder mit diesen Verweisen auf die Texte, die es da schon auch gibt. Und mich würde interessieren, ich finde es ja wirklich einfach so ein irres Ding. Wo fängt man da an? Also, ne, wo fängt man da tatsächlich auch an zu schreiben? Also, was ist sozusagen der Kern, wo es sich für dich entwickelt hat? Weil es ist ja ein Epos, ein Langgedicht, es ist aber auch, man kann es auch quasi, ne, im hinteren Teil als Sachbuch begreifen. Und es ist auch ein großes, ne, Referenzsystem.
Es ist aus den verschiedensten Überlegungen. Ja. Ich meine, Impuls war sicher auch, dass ich 2 Jahre lang nichts anderes gemacht habe, als Homers Ilias zu übersetzen, und man dann einfach merkt, was die Möglichkeiten eines Epos sind. Aber ich wollte jetzt nicht ein Epos schreiben, nur damit ich ein Epos schreibe, sondern ich wollte eigentlich immer schon, und ich meine, ich habe Science and Nature abonniert, ich weiß nicht, seit ich 25 bin oder sowas, und war es ja nie billig. Und einfach, weil es mich interessiert hat. Eigentlich kam das da, es mir geht genau, ich weiß, ich schreibe Gedichte, und wenn ich schon Naturgedichte schreibe, ja, dann sollte ich vielleicht was über die Natur wissen. Denn ja, ich weiß, in der 100. Generation noch zu behaupten, dass die Sonne untergeht, obwohl man längst weiß, dass die Erde sich von der Sonne wegdreht. Also, und wenn ich schon was über Bäume schreibe, ja, dann sollte ich wissen, ja, was sind denn das für Bäume? Und was sagt denn die Quantenphysik dazu? Das sind ja die Naturbilder. Und daher kam dann irgendwann mal auch der Wunsch, die Welt erzählbar zu machen, vom Urknall bis zu uns hinauf. Und dann war die Frage, wie geht man da vor? Das heißt, einerseits, und das war damals der Michel Krüger, der gesagt hat, als ich angefangen habe, schreiben, und er gesagt, du Raul, mach das doch in Prosa, dann verkaufst du was. Und ich habe es wirklich redlich probiert. Aber man kommt nicht nur schnell ins Plappern, weil Prosa, da fängst du irgendwo an und machst dann irgendwann mal einen Punkt.
Das ist auch eine schöne Definition von Prosa.
Ja, wenn man sich halt sagen muss. Denn das Problem von Prosa ist, also wenn ich jetzt sage, Fenster offen, Messer schrei, dunkel Blut, dann weiß jeder schon, was gelaufen ist. Weil all das auf eine bekannte Bühne dahinter verweist. Aber beim Urknall muss ich diese Bühne ja erst anschaulich machen. Und da brauche ich eine poetische Sprache. Das heißt, die Mittel, die die Poesie bietet mit ihren Vergleichen und Metaphern und überhaupt mit ihrer Präzision auch, um etwas suggestiv, anschaulich, sinnlich erfahrbar zu machen. Dann aber will ich ja da jetzt nicht über den Urknall schreiben und dann so Gedichte abliefern nach dem Muster. Aha, was haben wir denn hier? Aha, Zeile 2 reimt sich mit Zeile 4, Eisen 6, hebiger Jambus. Was will uns der Dichter damit sagen? Das ist ein tolles Spiel sonst, aber hier geht's ja, hier ist der Urknall und alles andere, was ich beschreibe, schon so komplex und enigmatisch, dass das noch weiter durchs Gedicht zu verrätseln ja kontraproduktiv wäre. Dann war die nächste Frage, die man sich stellt, gut, ich muss das alles wissen, damit ich es beschreiben kann. Und man kann sich, also in der Literatur kann man wirklich nur schlecht blöffen. Das kann man beim Reden, aber sobald man einen Satz hinsetzt, den man lesen kann, also man muss es wissen, man muss es begreifen, bevor man es formulieren kann. Und da war klar, ich muss das alles wissen, aber ich kann nicht dauernd von mir reden. Also ich und der Urknall, ich und die Entstehung des Lebens. Deswegen brauchte ich Figuren, die teils reale Vorlagen hatten, die vor allen Dingen, und das war die nächste Problematik, das heißt, ich muss es nicht nur anschaulich machen, ich muss auch einen Haufen Wissen transportieren.
Genau.
Und Texte gehen unter, wenn man die mit Wissen überfrachtet.
Ja,
und
ja.
Ich weiß, obwohl ich mich schon seit 20 Jahren damit beschäftigt habe, dass ich nicht alles weiß. Und dann kann ich dieses Wissen ja schon bei keinem Leser voraussetzen. Denn sonst bräuchte ich das Buch ja auch nicht schreiben. Deswegen war es also von vornherein klar, ich brauche zwei Teile. Hinten alles, wo, und nicht mal das gab's, wo quasi all unser Wissen, naturwissenschaftlich vom Urknall bis zur Entstehung der Leben, richtig der Reihe nach chronologisch aufbereitet und dargestellt wird. Das war eine Heidenarbeit. Der hintere Zentimeter des Buches hat mich fast so lange gekostet wie, wie der vordere.
Und es sind ja, glaube ich, 800 Seiten insgesamt, ne? Kann man auch mal dazu sagen.
Und, und daneben, also muss ich dieses Wissen da mal, und dann kann ich gegenseitig verweisen, deshalb also zwei Teile. Und dann habe ich, und dann ist das Spannende, es ging mir ja nicht darum, jetzt bloß Wissen lyrisch verblümt darzustellen, sondern die entscheidende Frage ist, was macht das Wissen mit uns? Wenn ich das und das und das über die Welt weiß, wie sehe ich sie dann? Wie sehe ich mich? Wie sehe ich die Menschen, mit denen ich lebe? Und so konnte man mit den, und das war das Tolle daran, also man konnte dieses Wissen anschaulich machen, erzählbar machen, und dann kommt man in einer Figur dann der Frage nachgehen, gut, da ist der eine, der glaubt an Gott, der nächste glaubt nicht mehr an Gott, der nächste glaubt an seine Frau, der nächste glaubt schon wieder nicht mehr dran, der übernächste glaubt an die Natur. Also man konnte die verschiedensten existenziellen, transzendentalen Positionen durchspielen, in der Art von Schauspielerei, die eben das Schreiben so wertvoll macht, weil man da eben in andere Häute schlüpft und die Welt mit anderen Augen betrachtet, in die Maske einer Figur steigt, um die Welt durch sie zu sehen und mit ihr zu reden. Und das war unheimlich spannend, obwohl nach 4 Jahren, und da war die Bundeskulturstiftung so nett, mir einen Kredit zu geben, damit ich das machen konnte, mit immer noch der Herangehensweise, ja, wie schreibe ich denn jetzt über den Urknall? Ja. Also mein Ansatz war eben, ich fahre an all diese Orte, die den Stationenweg des Universums abbilden, also die ersten Skelette von Menschenaffen wie Lucy in Äthiopien oder die ältesten Fossilien oder gut, zum Urknall kann man schlecht fahren, aber die ESO, die Europäische Südsternwarte, war damals eben dabei, in der Atacama-Wüste sich einen Gipfel auszusuchen, wo jetzt das weltgrößte Teleskop gebaut wird. Und da waren drei Männer, die ich mir eben dann als Vorlage genommen habe, und dann sitzen die da auf so einem Gipfel, es ist Silvester. Über Fußball haben sie schon geredet, einen in der Krone haben sie auch leicht, und dann fangen diese Männer an zu jammern, wie halt es Männer halt dann gerne tun, der eine über seine Freundin, der andere über sein Kind, das er nicht mehr sehen kann und so weiter und so weiter. Und dann ist natürlich die Frage, ja gut, die wissen jetzt wesentliche astrophysikalische Dinge, die haben gelernt, was das Urknall ist. Was hat das mit ihnen gemacht? Wie sehen sie dann Beziehungen? Wie sehen sie dann die Welt? Wie sehen sie den Winter aufkommt und all diese Dinge? Und das war für mich, also so habe ich, ich meine, bei den Figuren war das immer leicht, das unter einen Hut zu kriegen, weil die hatten einen Blickpunkt. Und nach 7 Jahren Schreiben, das war wirklich
okay,
so
7 Jahre. Gedauert,
war dann am Schluss immer noch die Frage, ja gut, wie kriege ich jetzt all diese Figuren für mich unter einen Hut? Und ich kann nicht sagen, also das war wirklich, ich kann nicht sagen, ich weiß halt jetzt, wo oben und unten ist, wo rechts und links ist, wie, klar, es gibt kein letztendlich gültiges Wissen. Aber ich weiß jetzt, warum der Himmel blau ist und die Bäume und die Pflanzen grün und nicht schwarz, und warum wir die Augen vorne haben und nicht auf der Seite wie bei den Rehen, und warum das und das und das und das und das. Also ich hatte so viele Erkenntnisse, so viele Aha-Erlebnisse, dass mir eigentlich, ich meine, ich hätte nichts dagegen gehabt, das Buch zu lesen, wenn es ein anderer geschrieben hätte. Dann wüsste ich das. Aber man macht sich auf der anderen Seite erst durch Schreiben, lernt man es wirklich, weil man es verstehen muss, in Sprache umsetzen muss, um es anderen zu erklären und es, oder nicht zu erklären, zu vermitteln. Das macht das Schreiben ja schön. Man teilt ja etwas. Es ist ja letztlich eine sehr selbstlose Geschichte, indem man etwas, das einen anspricht, das einen begeistert, das einen in Anspruch nimmt, mitteilt für jemand anderen. Und das ist, glaube ich, das Schönste am Gestus der Literatur, dieses Mitteilen.
Ja, also auf jeden Fall eine große Leseempfehlung an alle. Die erste Erde-Epos, ein wirklich unglaubliches Buch, aber ich finde auch einfach, ne, man spürt selbst die Faszination, was du da tust, aber auf der anderen Seite spürt man auch deine Faszination. Also es ist so beides, die Faszination gegenüber dem Gegenstand und das, wie du es dann auch umsetzt. Ja? Also ich finde das wahnsinnig inspirierend.
Und vor allen Dingen, was bei Büchern auch nicht selbstverständlich ist, es ist alles wahr.
Ja, unglaublich. Und vor allem, vielleicht schließt sich da der Bogen zur H.C. Artmann, wo du gesagt hast, ne, der sich dann auch so gefragt hat, was, ne, oder man selber sich gefragt hat, was darf man eigentlich mit Sprache oder was darf man innerhalb von einem Buch? Und das lotet das auch so grandios aus auf vielen Ebenen. Also deswegen, man kann, glaube ich, mit dir über 1000 Sachen sprechen. Ich hätte auch noch sozusagen, ne, mit dem Motiv der Seereise in deinem Werk von der Odyssee bis hätten wir noch sprechen können und über Enzensberger und die Wissenschaft und ich weiß es nicht. Aber danke auf jeden Fall für diese Schlaglichter, die wir jetzt haben werfen können.
Es war mir ein Vergnügen.
Es war eine große Freude und du hast dich perfekt geschlagen, weil du immer nach den ersten Sätzen schon wusstest, worauf ich hinaus will. Das war Ich habe es dir zu leicht gemacht. Ich merke das. Ja, ja. Genau, wir müssen irgendwann noch mal eine kniffligere Edition machen. Okay. Also, vielen lieben Dank.
Okay, ich danke. Jetzt gehe ich schwimmen.
Jetzt gehst du schwimmen. Viel Spaß an diesem Sommertag. Mach's gut, Raul. Ciao. Flausen.